Zeugnisse verteilt. Ihr kriegt keine Noten, wie ihr so diese Woche euch mit Jesus Augenzeuge, Ohrenzeuge.
Ne, ich weiß nicht, wo mein Headset ist. Das ist irgendwo da drüben. Ich habe gerade vergessen, das in Betrieb zu nehmen. Und deswegen, ja, werde ich jetzt ohne predigen. Gucken, ob das geht hier irgendwie mit so einem Mikro. Aber bisher scheint es ja doch irgendwie ganz gut zu funktionieren. Ja, ich würde gerne sagen, schön, dass ihr alle da seid, aber es sind ja gar nicht so viele da. Ich hoffe, das liegt jetzt nicht da dran irgendwie. Also schön, dass ihr alle da seid, aber also ich hoffe mal, dass die ganzen anderen jetzt nicht von der Grippe erwischt da niederliegen. Also meine Frau ist krank und ich weiß noch von vielen anderen, die auch krank sind. Und das ist ja ganz schön doof. Also ich hoffe irgendwie, dass ihr dann wenigstens gesund bleibt und dass die anderen, die jetzt krankheitsmäßig verhindert sind, dann auch schnell wieder gesund werden. Ich möchte heute den zweiten Teil halten von einer Predigt, die ich vor 2 Wochen gehalten habe und wo ich echt schon Bock hätte, die nochmal zu halten. Aber das werde ich nicht machen, weil vielleicht doch ein paar das mitgekriegt haben. Falls ihr das nicht mitgekriegt habt, dann möchte ich euch ermutigen, vielleicht euch das da den Mitschnitt zu besorgen. Also entweder im Internet, ist das auf unserer Webseite zum Downloaden, oder für die Leute, die ein bisschen retromäßiger am Start sind. Für euch haben wir das auch auf Kassetten aufgenommen, die gibt's da drüben. Und hatte gerade schon gedacht, vielleicht müsste man auch für die DJs noch Schallplatten aufnehmen, so von den Predigten. Ist ihr dann so bei der täglichen Vorbereitung, ich weiß nicht, übt man als DJ eigentlich täglich? Also ich meine, Gitarristen üben ja immer. Okay, also falls wir das irgendwann mal machen, werden wir uns vertrauensvoll an euch wenden. Ihr habt da technisch Ahnung von und dann könnt ihr uns dabei vielleicht beraten. Wo ich das echt richtig witzig fände, muss ich sagen, wie mal Predigt-Schallplatten rauszubringen. Also hat es ja früher schon gegeben, ne? So von vielen alten Predigern gibt es ja noch welche. Aber das fände ich eigentlich richtig cool, das mal wieder so im Zuge der DJ-Kultur aufleben zu lassen und dann vielleicht auch auf irgendwelchen Partys dann Predigt-Gescratche sich anzuhören. Na, ist jedenfalls also ein zweiter Teil und ich will das gerne so machen, dass also ich versuche so zu predigen, dass ihr es trotzdem verstehen könnt, aber wahrscheinlich ist es trotzdem, wenn man die ganze Tiefe haben möchte, ganz gut, nochmal die Predigt nachzuhören. Es ging beim letzten Mal vor 2 Wochen, als ich gepredigt habe, um den Mittelaltermann, der auf irgendwelche Weise technisch möglich reanimiert wird und dann im Jahre 2006 bei uns zu Hause im grünen Winkel wohnt. Und er hat natürlich ein ziemliches Problem. Er ist zwar da und in einer für seine Verhältnisse sicherlich sehr luxuriösen Umgebung, in der sehr viel möglich ist, aber er weiß gar nichts davon, was alles geht und ist jetzt inmitten irgendwie von allerlei technischen Finessen und hat trotzdem keine Ahnung, wie man eine CD einlegt und weiß nicht, wie man eine Badewanne einlaufen lässt und weiß nicht, wie man an was zu essen rankommt und hätte eigentlich jede Menge Möglichkeiten, aber kann die alle überhaupt nicht nutzen. Und mir hat das Bild etwas erklärt, wo ich eigentlich schon seit Jahren so drüber nachgedacht habe und was mir immer komisch vorkam, nämlich, dass es gleichzeitig möglich ist, dass wir als Christen in Jesus alles haben, dass Jesus einmal gestorben ist vor 2000 Jahren und unheimlich viel eigentlich für uns erwirkt hat, aber dass wir trotzdem nicht gleich bei der Bekehrung alles davon bekommen oder nicht alles in unserem Leben gleich haben, sondern dass es trotzdem einfach noch Prozesse gibt und man auch nach 10 oder 15 oder 40 Jahren Christsein immer noch was dazulernt. Und wir hatten im Gottesdienst Sonntag irgendwie eine Frau, die schon, ich meine, über 50 Jahre mit Jesus unterwegs war und auch die hat das bestätigt, so ja, man kann immer noch was dazulernen und es ist immer noch irgendwie immer wieder was Neues irgendwie da und es ist immer noch der Hammer, mit Gott unterwegs zu sein und man lernt wirklich nie aus, sondern man kriegt immer wieder was Neues und kann immer wieder was Neues verstehen. Und ich habe das immer irgendwie komisch gefunden, dass beides möglich ist. Auf der einen Seite habe ich alles und auf der anderen Seite lebe ich aber überhaupt nicht alles und gehe immer noch durch die Entwicklung durch und verändere mich jedes Jahr und werde jedes Jahr ein bisschen Jesus-mäßiger, hoffe ich jedenfalls, und lerne jedes Jahr ein bisschen mehr von Gott kennen, da bin ich immerhin sicher, und werde jedes Jahr ein bisschen heiliger und komme einfach weiter. Und beides ist möglich. Und ich denke, dass, also mir zumindest, das Bild irgendwie eine Menge erklärt hat, weil es nämlich beim Christsein eigentlich genau das Gleiche ist. Wir bekehren uns und kommen in Gottes Welt hinein, sind in Gottes Reich und wissen erstmal gar nicht genau, was man da alles machen kann. Und haben die Kraft Gottes noch nicht verstanden und haben den Heiligen Geist noch nicht verstanden und haben wenig irgendwie in der Bibel verstanden und machen uns jetzt eigentlich auf so eine Entdeckungsreise, in der wir kennenlernen, was das Reich Gottes alles an Möglichkeiten hat. Und das ist eine total faszinierende Sache. Und ich bin irgendwie, ich kann auch jedes Jahr irgendwie fast begeisterter davon, was ich alles irgendwie in Gott entdecken kann, weil es wirklich etwas richtig Gutes ist. Und ich merke irgendwie, dass ich jetzt ja eigentlich viel mehr Sachen verstehe als vor 13 Jahren, als ich Jesus kennengelernt habe. Und dass ich jetzt irgendwie von diesem ganzen Reichtum, den wir in Gott haben, viel, viel mehr habe oder in meinem Leben aktiv habe, als das früher der Fall war. Und ich möchte euch da echt gerne nochmal Mut machen, auch auf Entdeckungsreise zu gehen, irgendwie zusammen mit dem Heiligen Geist und mit der Bibel ein bisschen rumzuforschen und Gott bitten, irgendwie, dass er euch zeigt, irgendwie, was alles geht und dass er euch Dinge in der Bibel lebendig macht und dass ihr wirklich erkennt, was alles möglich ist und was wir alles in Gott haben, denn das ist der absolute Hammer. Naja, und dann haben wir darüber gesprochen, dass es zu einer Konflikterfahrung kommt, sobald wir etwas von Gott verstehen. Und das kennt, glaube ich, auch jeder von uns. Man kommt irgendwie aus der Welt und jeder von uns ist in der Schule gewesen, jeder von uns hat ein Elternhaus gehabt, jeder von uns hatte Nachbarn und wir haben alle irgendwie eine Art von Erziehung genossen und jetzt merken wir, dass Gottes Reich irgendwie total anders ist und dass wir immer wieder eigentlich erleben, dass wir in der Bibel Sachen lesen oder dass Gott uns Dinge übernatürlich sagt vielleicht, die ganz anders sind als alles, was wir jemals kennengelernt haben und dass das Konflikte gibt in unserem Denken. Und dass es dann vielleicht so ist, wie das man in der Bibel liest, Johannes 3, Vers 16, einer meiner Lieblingsverse, der einzige, den ich auswendig kann. Kennt ihn noch jemand auswendig? Okay, Ferry kennt ihn auch, Halleluja. Okay, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gibt, damit jeder, der an ihn glaubt, dass es ihm gut geht. Also verkürzt ausgedrückt. Hey, und man liest das und denkt sich, hey, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott mich liebt. Weil ich habe noch nie irgendwie erlebt, dass mich jemand liebt und irgendwie meine Freunde haben mich nicht lieb und ich habe mich selber nicht lieb und ich war als Kind schon scheiße und meine Eltern konnten auch nie was mit mir anfangen und ich kann das einfach nicht glauben. Ich kann das irgendwie vom Kopf her hören, dass da jemand ist, dass Gott mich lieb haben soll, aber vorstellen kann ich mir das überhaupt nicht. Und es kommt zu einer richtigen Konfliktsituation und man weiß auf der einen Seite, da steht Gott vor einem und sagt, ich liebe dich und auf der anderen Seite denkt man sich, nee, das kann überhaupt nicht sein, weil man so sehr in diesem Denken drin ist, das man immer schon gehabt hat, dass man einfach nicht glauben und nicht annehmen kann, dass Gott einen wirklich liebt. Oder man liest irgendwie, dass wir mehr als Überwinder sein sollen in Christus. Und denkt sich, ich habe noch nie was auf die Reihe gekriegt. Ich bin so der geborene Loser und erst beim Seepferdchenprüfung bin ich fast ertrunken. Und habe noch nie irgendwie was auf die Reihe gekriegt. Und jetzt lese ich da, ich soll überwinden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendetwas überwinden kann. Und es ist wieder so dieser Konflikt da zwischen dem, was Gott sagt und zwischen dem, was wir erlebt haben. Und es ist nicht möglich, behaupte ich mal, die gleichen Sachen zu denken, wie wir immer gedacht haben und hundertprozentig in den Sachen Gottes unterwegs zu sein. Es geht einfach nicht, in Gottes Segen zu leben, die Frucht des Geistes zu haben, in Gottes Reich unterwegs zu sein und gleichzeitig die gleiche alte Scheiße zu denken, wie wir sie immer gedacht haben. Weil das immer irgendwann dazu führen wird, dass uns das ein Beinchen stellt und weil es einfach nicht geht, irgendwie in zwei Richtungen gleichzeitig unterwegs zu sein. Und deswegen müssen wir mit diesem Konflikt auf irgendeine Weise klarkommen. Und ich behaupte einfach mal, dass in diesem Raum keiner ist, der mit Jesus lebt oder generell keiner, der mit Jesus lebt, dass es keinen gibt, der diesen Konflikt nicht irgendwann schon mal mitgekriegt hat. Und wenn du jetzt sagst, so nee, ich habe das noch nie mitgekriegt, dann lass uns nachher mal reden, dann zeige ich dir mal ein paar Bibelstellen und dann können wir ja mal gucken, bei wie vielen du dann sagen kannst, so ja, nee, das fordert mich überhaupt nicht heraus. Zum Beispiel steht irgendwie, wo ist das 2. Korinther 3, glaube ich, nee, wir sind die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ey, wir sind die Gerechtigkeit Gottes und wie oft denkt man sich dann so, ja, mein Leben sieht ganz anders aus irgendwie. Ich habe gestern noch hier was gemacht und da was gemacht, wo ich gar nicht gerne drüber reden möchte, wenn Leute zuhören und ich bin noch nicht die Gerechtigkeit. Und trotzdem ist es eigentlich so, dass Gott sagt, hey, wir sind gerecht durch Christus, ganz egal, was wir gemacht haben, wir sind wirklich gerecht. Und es ist so wichtig irgendwie, dass wir anfangen, das zu verstehen und in unser Leben einzubauen, was Gott über uns sagt und was Gott über uns denkt und aufhören, den alten Kram zu glauben, den wir immer schon über uns geglaubt haben. Und ich behaupte das echt nochmal, oder ich sage es nochmal, dass es nicht möglich ist, in beide Richtungen gleichzeitig unterwegs zu sein. Und wenn wir wirklich in die Dinge Gottes reinkommen wollen, dann wird es nötig sein, dass unser Denken sich verändert, dass alte Gewohnheiten sich ändern und dass wir anfangen, immer Jesusmäßiger zu denken und dass wir Gott die Möglichkeit geben, an unserem Denken zu arbeiten, sodass beides irgendwie zur Deckung kommt, das, was in uns ist und das, was die Bibel über uns sagt, weil dann wird es richtig losgehen, dass wir das Reich Gottes so erleben, wie Gott sich das eigentlich vorstellt. Und wir haben darüber gesprochen, dass Paulus über diesen Kampf geredet hat, der da in unseren Gedanken abgeht. Und da habe ich angefangen, darüber zu predigen vor 2 Wochen und heute möchte ich das zu Ende führen. Und wenn ihr möchtet und eure Bibeln mit habt, dann könnt ihr die aufschlagen. 2. Korinther 10. Sollen wir den Krankenwagen rufen, Tillmann? 2. Korinther 10, Verse 3 bis 5. Soll man lügen? Wir leben zwar in dieser Welt, kämpfen aber nicht mit den Waffen dieser Welt. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, die sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, Halleluja, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen, so dass es Christus gehorcht. Der erste Teil ist das, was ich gerade gesagt habe, dass wir durch Gott Waffen haben, mit denen wir diese Gedankengebäude einreißen können, kaputt machen, niederschleifen, verbrennen, Salz drüber streuen, zu Pulver verarbeiten und auf jeden Fall diese Gedankengebäude wegmachen können, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Und das ist ja das, worüber ich geredet habe, und dass man eigentlich in der Bibel erkennt, was wirklich ist, was wirklich die Wahrheit ist, aber da türmt sich noch was irgendwie auf und wir können das noch nicht ganz in unser Leben kriegen und es wird nötig sein, dass das, was zwischen uns und Gott steht, niederzureißen. Und ich glaube, die Waffen, die wir dafür haben, oder die wichtigsten Waffen, die wir haben, sind Gottes Wort, die Bibel und der Heilige Geist, der unsere Bibel lebendig macht. Und natürlich unser Bekenntnis auch, dass wir sagen, okay, wenn das in der Bibel steht, dann muss das stimmen. Und wenn meine Erfahrung sich nicht damit deckt, dann muss in meiner Erfahrung irgendetwas falsch sein. Und wir können Gott bitten, dass er das ändert. Und wenn Gott sagt, ich liebe dich, dann heißt das, du bist geliebt. Dann heißt das, du bist würdig geliebt zu werden, wert geliebt zu werden. Ganz egal, wie was deine Vergangenheit sagt, ganz egal, wie was früher war. Das ist vollkommen egal, weil Gottes Wort richtig ist. Und das, was wir vielleicht erlebt haben, das ist nicht so richtig. Und da muss dann irgendwie eine Anpassung geschehen. Das muss irgendwie geändert werden, damit wir die Möglichkeit haben, klaren Blick auf Gott zu haben und ganz klar mit Jesus gehen zu können. Und der zweite Teil ist eigentlich nicht weniger aggressiv. Wir nehmen alles Denken, oder manche andere Bibelübersetzungen sagen, wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Oder ich weiß nicht mehr, wie das hier steht, ich habe das irgendwie in der Elberfelder auswendig gelernt. Aber irgendwie halt das, irgendwie, dass wir unser einzelnen Gedanken und dass wir unser ganzes Denken, unsere Art zu denken, sowohl wie das, was wir denken, unter den Gehorsam Christi nehmen. Und da ist wieder irgendwie ein ziemlich aggressives Bild eigentlich hinter. Also genauso wie vorher das Mauernschleifen, ist das vom Griechischen her wieder etwas, was aus dem Militärbereich kommt. Und es bedeutet, dass man Kriegsgefangene nimmt und die zwingt, für sich zu arbeiten. Das heißt also, die Leute, die vorher irgendwie ganz aggro waren und die Stadtmauer einreißen wollten, die müssen jetzt die Stadtmauer wieder aufbauen. Und genauso ist es mit den Gedanken oder ist es mit dem Denken, dass das, was früher gegen uns gearbeitet hat, dass das, was uns vorher kaputt machen wollte, das nehmen wir jetzt gefangen und zwingen es, für uns zu arbeiten. Und dieses gleiche Denken, das wir vorher hatten, das fängt jetzt an, für uns zu arbeiten, weil wir es in den Dienst Jesu genommen haben. Und ich finde, das ist ein ganz fantastischer Gedanke, so wenn man darüber ein bisschen nachdenkt, also macht das vielleicht mal zu Hause, weil ich will gerne auch weiter predigen, aber wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, ist das wirklich so, irgendwie, dass oftmals uns unser Denken einen totalen Strich durch die Rechnung macht. Und dass eigentlich alles super sein könnte, wenn bloß nicht diese ganzen scheiß Gedanken da sein würden. Und dass man eigentlich wirklich Gottes Frieden haben könnte, wenn man bloß nicht die ganze Zeit irgendwie diese Vision aus den alten Gewaltfilmen hätte im Kopf, die man schon tausendmal gesehen hätte. Und dass man eigentlich doch echt Freude haben könnte, wenn nicht irgendwie diese ganzen Depro-Gedanken die ganze Zeit da wären, die einen runterziehen. Und man kann dieses Denken echt einsetzen, dass es nicht mehr gegen uns arbeitet, sondern für uns. Bin ich unwillentlich irgendwas Lustiges gesagt? Okay. Ja, ich machte mir gerade Sorgen, weil ich meine, das ist ja ein Gottesdienst und da will ich ja nichts Lustiges erzählen, sondern muss ja auch ernst sein hier. Also, dass wir unser Denken einsetzen. Und ich habe heute mal in William Barclays Bibelkommentar nachgeguckt. Das war so der erste Bibelkommentar, den ich mir gekauft habe, als ich Christ geworden bin und dachte, dass ich die Bibel nicht verstehen würde. Und als ich ihn dann gelesen hatte oder nachdem ich ihn gelesen habe, hatte ich das Gefühl, dass ich die Bibel noch viel weniger verstehen würde. Aber nachher hat er mir dann doch ein bisschen was gegeben. Und er hatte eine schöne Illustration. Und er sagte, er kennt irgendwie so ein Indianervolk in Papua-Neuguinea, die so komische Sitte hatten. Und zwar hatten die immer einen Mordtanz. Oder einen Mordtanz hieß das, glaube ich. Und ja, Mordstanz gemacht und dabei hat den Mordtanz aufgeführt. Und das war dann wohl so, wie dass die ein großes Feuer gemacht haben im Wald oder irgendwie am Ufer. Und dass die dann irgendwie die ganze Nacht irgendwie da nackt um dieses Feuer rumgetanzt sind. Also die jungen Männer, vielleicht hatten sie noch einen Lendenschurz. Also stellt euch das nicht zu sehr vor jetzt bitte. Und die ganze Zeit dabei irgendwie ihre Schwerter und Spieße irgendwie geschwenkt haben und sich total in Ekstase getanzt haben. Und im Höhepunkt, wenn sie dann alle total ekstatisch waren, haben sie dann die Namen von irgendwelchen Leuten gebrüllt, die sie gerne umbringen wollten. Also ziemlich aggressive Sache so. Wenn sich das vorstellt, du bist in Papua-Neuguinea und gehst dann irgendwie als harmloser Tourist durch den Wald und siehst dann irgendwie ein großes Feuer und denkst dir, hey, das muss ich mir mal angucken. Und dann hüpfen da irgendwie voll die schwarzen Leute, ich weiß nicht, sind die in Papua-Neuguinea, sind das Schwarze oder sind das Weiße? Oder? Okay, also halt so, ne? Wie man da halt aussieht. Und man sieht da jede Menge Naturburschen in das Feuer rennen. Und dann schreien sie irgendwie noch alle Namen und vielleicht ist sogar noch deiner da drunter. Also ich glaube, das muss einen ganz schön nervös machen. Und als sie sich bekehrt haben, der ganze Stamm, haben die jetzt nicht etwa aufgehört damit, sondern sie haben einfach irgendwie stattdessen Lobpreisabende gemacht und haben wohl irgendwie dann die ganze Nacht ums Feuer rumgetanzt und im Höhepunkt dann, wenn sie natürlich jetzt auch keine Schwerter mehr, sondern Bibeln geschwenkt haben, haben sie dann die Namen ihrer Sünden gerufen und gesagt, hey, dich mache ich jetzt fertig in diesem Jahr. Und das fand ich eine total krasse Sache, so wenn man sich das dann wieder vorstellt, wenn dann Leute die ganze Nacht Lobpreis machen und dann irgendwann, wenn sie richtig in der Gegenwart Gottes sind, Geiz im Jesu Namen, dich mache ich fertig dieses Jahr, Lieblosigkeit, du kommst mir nicht mehr ins Haus, gewichst wird nicht mehr dieses Jahr, Alkohol kein Stück mehr, in Jesu Namen dieses Jahr wird echt ein heiliges Jahr, heilig dem Herrn und keine Sünde mehr. Boah, wenn ich mir das von der geistlichen Welt so vorstelle, irgendwie, du bist irgendwie als Dämon unterwegs und siehst dann irgendwie diese Leute, irgendwie, die total in der Gegenwart Gottes echt in einem heiligen Zorn irgendwie dann auf ihre Sünden da um so ein Feuer rumtanzen. Also ich glaube irgendwie, das muss etwas machen, irgendwie in der unsichtbaren Welt. Aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass man christlich gedacht oder normalchristlich gedacht wahrscheinlich ganz anders argumentieren würde und dass die meisten Missionare vermutlich gesagt hätten, okay, ihr seid Christen, Mordstänze gibt's nicht mehr. Sowas macht man als Christ nicht, wir wollen keinen umbringen, das ist irgendwie unjesusmäßig und überhaupt irgendwie ums Feuer rum und so, das geht auch nicht und nachts Feuer machen ist sowieso verboten und das ist vorbei. Und dass man eigentlich meistens versucht, die Sachen, die man früher gemacht hat oder die Einstellungen, die man früher vertreten hat oder auch die Charakterzüge, die man früher hatte, erstmal wegzukriegen und nochmal bei Null anzufangen. Und das scheint mir nicht irgendwie das zu sein, was Paulus sagt, sondern Paulus sagt eigentlich genau das Gegenteil, nämlich nicht wieder bei Null anfangen, sondern das nutzen, was wir an Eigenschaften und an Denkstrukturen haben. Und wir müssen irgendwie nicht mit allem aufhören. Klar, wir müssen mit dem Schlechten aufhören, aber vieles von dem, was früher dazu geführt hat, dass wir Probleme gehabt haben, kann man auch einfach umdrehen und kann es jesusmäßig gebrauchen. Und dann kann das, was uns früher zerstört hat, dazu führen, dass wir jesusmäßiger werden. Und als ich das zum ersten Mal irgendwie verstanden habe, war das für mich echt ein Hammer. Weil ich habe das nämlich auch gedacht. Ich habe nämlich auch gedacht, ich bin jetzt Christ und ich muss eigentlich ganz, ganz anders werden. Also Gott hatte gerade genug Gnade, mich so zu erretten, wie ich bin. Aber jetzt muss ich mich total verändern, damit das überhaupt irgendwie mit ihm weitergehen kann. Und ich habe immer schon irgendwie so einen sehr exzessiven Charakterzug gehabt in mir. Und das hat mir echt manches Mal ganz schöne Probleme bereitet, weil ich irgendwie jemand bin, ich kann nicht irgendwas mit einem halben Arsch machen, sondern wie wenn ich etwas mache, dann muss das echt gleich irgendwie hundertprozentig sein und dann geht alles irgendwie von meiner Zeit und meiner Energie irgendwie in dieses eine Projekt. Und spätestens, als ich irgendwann Teenagerjahren angefangen habe, Drogen kennenzulernen, hat mir das natürlich richtig großen Ärger gemacht, weil das dann auch nicht ging, irgendwie hin und wieder mal einen Joint zu rauchen, sondern mussten das halt jeden Tag ein paar Gramm sein, irgendwie, weil einfach dieses Exzessive da war. Und ich mir gesagt habe, okay, wenn dann jetzt auch ganz, irgendwie ganz oder gar nicht, und dann ziehe ich das jetzt irgendwie auch voll durch. Und das hat natürlich zu einer Katastrophe geführt. Und dann bin ich Christ geworden und Gott hat sich mir zum Glück in den Weg gestellt in diesem Punkt und hat mich auch frei gemacht irgendwie vom Drogennehmen. Aber es war immer noch so dieser exzessive Charakterzug da und ich hatte echt richtige Angst davor, dass ich irgendwann wieder an die falsche Sache komme und dass mich das fertig macht. Und dann dachte ich, okay, Storch, du musst dich ein bisschen entspannen. Dieses Extreme, das darf nicht mehr sein. Irgendwie, das hat schon einmal dich irgendwie an den Rand des Abgrundes gebracht und ab jetzt wird alles nur noch entspannt angegangen. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe damals angefangen, mir so ein paar Regeln zu machen. Das heißt, ein Party sogar schon, irgendwie, als ich noch kein Christ war. Und habe zum Beispiel gesagt, ich werde niemals irgendwelches Geld in einen Spielautomaten stecken. Weil irgendwie immer, wenn ich so ein Pommes essen gegangen bin und da waren diese blinkenden Dinger hinter mir, habe ich mir gedacht, hey, irgendwie mal 10 Pfennig da rein oder 20, kann ja nicht schaden, macht vielleicht ein bisschen Spaß, so beim auf die Pommes warten. Aber dann hatte ich immer irgendwie Sorge, wenn ich das einmal mache, dann ziehe ich das total durch. Und dann ähnlich so wie Lemmy von Motorhead, hat man ein Interview mit dem gelesen und er sagte, ja, wenn er Zeit hat und nichts zu tun und nicht auf Tour ist, dann geht er irgendwann morgens oder mittags in eine Pommesbude und bestellt sich eine Flasche Wodka und setzt sich irgendwie vor den Spielautomat und zockt dann irgendwie so den ganzen Tag und trinkt Wodka irgendwie bis spät in der Nacht. Dann geht er ins Bett und steht nächsten Morgen auf und macht das Gleiche. Und ich dachte so, Alter, so will ich nicht enden. Gut, der Alkohol hatte sich eh erledigt, aber ich will auch nicht so enden, dass ich den ganzen Tag in der Pommesbude sitze und Geld verzocke und dabei Pommes essen und dann 150 Kilo wiege nach 3 Wochen oder so. Das geht nicht. Und irgendwann hat Gott mir gezeigt, dass das, was ich da habe, dass dieser Charakterzug, der mich fast fertig gemacht hätte, dass er positiv einsetzbar ist, nämlich wenn mein Interesse geistlich wird. Und auf einmal fing das an, irgendwie sich umzudrehen. Und ich hatte auch gar nicht mehr so viel Bock jetzt irgendwie auf irgendwelche zerstörerischen Sachen und habe auch irgendwann aufgehört, irgendwie Horrorfilme zu gucken und alles. Und wie war gar nicht mehr irgendwie so dieser große Trieb da. Und stattdessen irgendwie hat Gott irgendwie mein Interesse auf Bibelthemen gelenkt. Und da war dann irgendwie genau das Gleiche. Irgendwie, wenn ich die Liebe Gottes verstehen wollte, war ich genauso extrem da drin wie mit allem anderen auch und habe mich dann einfach irgendwie 3 Wochen irgendwie in Bücher eingegraben und mich vom Computer gehängt und durchgebetet, bis ich das verstanden hatte. Und dann kam oft irgendwie so das nächste Thema, weil ich auch ein bisschen sprunghaft bin und Schwierigkeiten habe, jetzt 5 Jahre irgendwie die gleiche Sache durchzuhalten. Aber dann hat Gott wieder irgendwie was anderes gegeben und ich habe mich da irgendwie reingefuchst. Und eigentlich ist diese Struktur genau die gleiche gewesen oder geblieben. Diese Denkart ist genauso geblieben wie vorher, aber das Ziel hat sich geändert. Und kaum, dass das Ziel auf Jesus hin war, ist eigentlich alles völlig anders geworden. Und ich glaube, dass es sehr vieles gibt in unserem Leben, was uns irgendwann mal fast in den Ruin getrieben hätte und wo wir vielleicht richtig Angst vor haben, was aber, wenn es jesusmäßig eingesetzt wird, ein totaler Segen sein kann. Denn ich glaube, vieles von diesen Charaktermerkmalen ist eigentlich etwas, was Gott in uns hineingelegt hat und wo er jetzt nicht möchte, dass wir Knall auf Fall damit aufhören, sondern dass man es vielleicht umleiten kann irgendwie und jesusmäßig einsetzen kann und dass es dann etwas wird, was uns aufbaut. Und es gibt ja zum Beispiel viele Leute, die sehr Musik lieben und da schon tausende von Stunden irgendwie mit verbracht haben und dann irgendwie kaum, dass sie Christ werden, das Gefühl haben, dass das nicht gut ist, weil es sie von Gott ablenkt, aber dann auf der anderen Seite auch nicht viel Zeit mit Gott verbringen können. Und vielleicht ist es dann einfach eine Möglichkeit, Zeit mit christlicher Musik zu verbringen oder mit, keine Ahnung, welchen Bibelsachen irgendwie unter den Beats gelegt sind und dass man irgendwie auf diese Weise einen Zugang irgendwie zu Gott finden kann mit einer Sache, die einem Spaß macht, die im Charakter einfach schon drin ist, wo man sich nicht großartig verbiegen muss und kämpfen muss und trotzdem kann es irgendwie uns zu Gott hinführen. Und ich glaube irgendwie, dass Jesus das sagen möchte. Und ich glaube, dass das irgendwie so eine Sache ist, die für uns unheimlich wichtig sein kann zu lernen, dass die Dinge, die in uns drin sind, dass die eigentlich erstmal gut sind oder dass sie neutral sind und dass oft bloß irgendwie die Richtung, in die wir es einsetzen, das Negative ausmacht. Und ich kann mir vorstellen, wie das Gott irgendwie zu einigen Leuten hier redet und wir haben ja auch noch Ministry hier und würden gleich im Lobpreis auch gerne noch für euch beten und dass Gott irgendwie vielleicht zu einigen von euch sagt, hier, das und das irgendwie ist in deinem Charakter drin und das kannst du so und so nutzen. Du kannst diese Denkstruktur nutzen, du kannst das irgendwie hinter den Gehorsam Christi bringen, du kannst da Kriegsgefangene machen und das, was immer gegen dich gearbeitet hat, das kann für dich arbeiten und das kann ein richtiger, großer Segen sein. Und ich würde gleich gerne einfach ja noch mit euch beten, irgendwie nach der Predigt, dass Gott euch vielleicht so ein paar Sachen zeigt irgendwie darüber, zeigt, wie ihr selber funktioniert, wie ihr tickt und wie ihr die Sachen, die eh in euch drin sind, nutzen könnt, damit sie ein richtig großer Segen für euch werden. Und dass es aufhört, so dieses Verbiegen, oft verbiegen wir uns so religiös und denken, ja, wenn ich anders wäre, wenn ich anders ticken würde, dann wäre das überhaupt gar kein Problem, Gott ähnlicher zu werden. Und vielleicht denkt jetzt sogar irgendwie der ein oder andere von euch, ja, wenn ich so wäre wie Storch, irgendwie, dann würde das ja total gut funktionieren. Dann würde ich mich jetzt an irgendwas festbeißen und dann würde ich 5 Jahre das Gleiche studieren. Nee, Quatsch, lange kann ich ja gar nicht, habe ich auch gesagt. Dann würde ich irgendwie 3 oder 5 Wochen irgendwie das Gleiche irgendwie immer wieder studieren und meditieren und dann würde ich das kapieren. Aber du bist überhaupt gar nicht so. Und vielleicht bist du irgendwie viel mehr jemand, der gerne mit Leuten rumhängt und der einfach so drauf ist, irgendwie, dass er gerne Gemeinschaft hat, ist etwas, was mir überhaupt keinen Spaß macht oder fast keinen Spaß. Also jetzt nichts gegen euch hier, aber naja, dann ist es vielleicht irgendwie bei dir so, dass du in Gemeinschaft Gott vielleicht viel besser erleben kannst und dass es für dich irgendwie der Tod wäre, dich irgendwie abends hinzusetzen und dir vorzunehmen, jetzt 8 Stunden Bibel zu lesen, weil es überhaupt nicht irgendwie dein Style ist. Und einfach, was ich sagen möchte, ist, es gibt irgendwie Denkstrukturen in uns drin und es gibt irgendwie einen Charakterstyle und es gibt irgendwie Persönlichkeitsmerkmale in uns und die kann Gott verwenden. Und ich glaube, dass Gott uns Dinge zeigen möchte, die er auch wirklich verwendet. Und es ist einfach nicht so, dass nach der Bekehrung sich alles ändert, sondern vieles bleibt gleich und wir müssen bloß lernen, es einzusetzen. Vielleicht noch ein letztes kleines Beispiel dazu, weil das so lustig ist aus der Bibel. Könnt ihr mal nachlesen im Buch Daniel, Daniel 3. Das ist die Geschichte von Nebukadnezar. Und Nebukadnezar hat in dem Kapitel Daniel 3 eine Bekehrung durchgemacht und hat sich eigentlich überhaupt nicht geändert. Und Nebukadnezar war jemand, der immer schon total extrem war. Und er hat ein Götzenbild gebaut, irgendwie so ein richtig schönes goldenes Ding und hat jetzt ein Gebot erlassen. Jeder muss dieses Götzenbild anbeten und es sollte Musik geben, so Lobpreis irgendwie dafür und wenn die Musik endet oder wenn sie anfängt, weiß ich nicht mehr genau, dann muss jeder sich niederwerfen und dieses Götzenbild anbeten und wer das nicht macht, der kommt in den Feuerofen. Also Nebukadnezar hatte viel Ahnung davon, wie man seine Mitarbeiter motiviert und er hatte einen großen Feuerofen aufgebaut und dann war halt so diese Alternative, entweder das Götzenbild anbeten oder aber in den Feuerofen. Ja, und es waren 3 gläubige Leute da, Medrach, Schalach und Abednego, also ähnlich jedenfalls, und die wollten das nicht machen, weil die mit Gott gelebt haben und die haben gesagt, niemals werden wir unsere Knie vor einem Götzen beugen. Und das haben die natürlich dem König gesagt, die anderen Leute, und haben gesagt, hier diese 3, die wollen das nicht machen. Und dann sind sie vor den König geführt worden und haben da nochmal irgendwie Zeugnis gegeben. Und der König hat sich richtig ins Zeug gelegt und gesagt, hey, wenn ihr das nicht macht, ihr kommt in den Feuerofen und ist richtig sauer geworden. Und die haben gesagt, nein, wir machen das nicht. Wir sind Knechte des höchsten Gottes und wir werden das nicht machen. Und dann ist er richtig sauer geworden und hat den Ofen nochmal 7-mal heißer machen lassen und dann hat er seine besten Soldaten genommen, hat die fesseln lassen, also die 3 Leute, nicht die Soldaten natürlich, und hat sie in den Feuerofen werfen lassen und das Ding war so heiß, dass als die Soldaten die Tür aufgemacht haben, sind erstmal ein paar von ihnen selber gestorben, irgendwie, weil sie sofort gegrillt worden sind und dann sind die 3 Gläubigen da reingeschmissen worden und keinem ist irgendetwas passiert. Also eine richtig krasse Wundergeschichte eigentlich. Sie haben dann von draußen gesehen, dass in diesem Ofen nicht nur drei Leute umhergegangen sind, sondern ein vierter. Gott selber war in ihrer Mitte und keinem von ihnen ist was passiert. Sie sind nachher von selber wieder rausgekommen, als der König gesagt hat, okay, es reicht, ihr seid schon drei Tage da drin. Ich glaube, da passiert jetzt auch nichts mehr, ihr könnt rauskommen. Und sie sind rausgekommen und diesem Wunder konnte Nebukadnezar echt nicht widerstehen. Und so hat er gesagt, okay, offenbar ist wirklich Gott der richtige Gott und ich will da auch dran glauben. Und sofort kam dann wieder irgendwie so sein alter Charakter durch. Und er sagte, jeder, der vom Gott des Schadrach, Meschach und Abednego verächtlich spricht, zu welcher Völkerschaft, Nation oder Sprache er auch gehört, soll in Stücke gerissen und sein Haus soll in einen Trümmerhaufen verwandelt werden. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf diese Weise retten kann. Ich glaube, Luther sagt sogar, dessen Haus soll in einen Misthaufen verwandelt werden. Also sofort wieder dieser impulsive Charakter. Und hey, irgendwie konnte er es einsetzen. Erst war es irgendwie für seine falschen Götter und jetzt war er genauso eifrig unterwegs für Gott. Und ich schätze mal, dass die drei irgendwann auch mit ihm geredet haben und in der stillen Stunde ihm gesagt haben, immer Nebu, so geht das nicht. Und unser Gott ist nicht so drauf, wie das, also der Eifer ist sehr gut, aber sei in deinem Eifer ein Reifer. Und du kannst nicht einfach Leute in Stücke hauen lassen, irgendwie das ist ganz falsch verstandener Missionsgedanke von dir. Und es ist zwar gut gemeint, aber falsch durchgeführt. Aber er hatte einfach immer noch irgendwie das Gleiche und das gleiche irgendwie Prinzip, das ihn vorher irgendwie dazu getrieben hat, irgendwelchen Goldleuten nachzueifern, hat ihn jetzt getrieben, Gott nachzueifern. Und er konnte wirklich etwas damit anfangen. Und wenn da nachher noch ein bisschen Heiligkeit reingekommen ist, weiß ich nicht, ob das passiert ist, das steht da nicht drin, aber wenn da noch Heiligkeit reingekommen ist, dann wird ihn dieser Eifer für Gott sicherlich ganz schön weit gebracht haben. Amen. Okay, während Jan noch stimmt, können wir ja schon mal beten. Aber Jesus, ich danke für dein Wort. Aber ich danke dir für deinen Geist. Aber Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns echt die Sachen zeigst, die in deinem Reich wichtig sind. Jesus, nur unsere Vision sagt, dass wir uns nicht verbiegen wollen und dass wir auch keinen verbiegen wollen. Gott, und ich bete, dass das...